Wie sieht eine Stadt unter Besatzung aus? Wie gestaltet sich Alltag im Krieg? Was bedeutet Freiwilligenarbeit? Und warum überhaupt davon schreiben und lesen? Darüber spreche ich in der 6. Folge von Planet Wermut mit Annegret Becker. Sie hat gemeinsam mit Alexander Kratochwil und Lukas Jura das Buch Donetsk Girl aus dem Ukrainischen übersetzt. Es ist der erste Roman von Tamara Duda. Die Journalistin und Übersetzerin ging 2014 als Freiwillige in die Region Donetsk, um die ukrainische Armee zu unterstützen. Ihre Erfahrungen und Beobachtungen schilderte sie zunächst auf einem Facebook-Account, der große Beachtung fand. Das Buch erschien 2019 unter dem Titel Dozia und wurde von der BBC Ukraine gleich zum Buch des Jahres gekürt. 2022 erhielt Tamara Duda zudem die wichtigste ukrainische Auszeichnung für Literatur, den Taras Schewtschenko-Preis. Annegret Becker hat Slawistik, Ukrainistik und Wirtschaft in Greifswald studiert. Seit 2012 übersetzt sie sowohl Sach- und Gebrauchstexte als auch Literatur. Zum Ausgleich verkauft sie Obst und Gemüse aus biologischem Anbau. Im Podcast Planet Wermut geht es um Literatur aus der Ukraine. Mein Name ist Kathi Brunner. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder reinhören. Herzlich willkommen. Annegret, in der letzten Folge von Planet Wermut habe ich mit Jakob Wunderwald über den Roman Der Tod des Löwen Sessel ergab Sinn gesprochen. Das ist fast schon eine Hommage an die ukrainische Stadt Donetsk. Nun sind wir mit Donetsk ein weiteres Mal dort, aber fokussieren sozusagen auf die Jahre 2013-2014, also die Zeit des Euromaidan und das erste Kriegsjahr für die Ukraine. Wovon erzählt Donetsk?
Also das gesamte Buch dreht sich darum, wie eine Frau versucht, was zu tun, was die Armee unterstützt. Also sie versucht, auch mit den sich verändernden Umständen klarzukommen und wie sie sich darin auch behauptet in dieser Welt. Es fasst sozusagen Geschichten zusammen, die Leute erlebt haben, die damals da geblieben sind, die dort versucht haben zu überleben oder für die Ukraine einzustehen.
Diese junge Frau ist zugleich die Ich-Erzählerin des Romans. Wir erleben oder erlesen also alles, was passiert aus ihrer Perspektive. Kannst du etwas ausführlicher beschreiben, was sie für eine Person bzw. Figur ist?
Also zum Zeitpunkt der Handlung, 2013-14, sie etwa um die 30 und eine alleinstehende Frau, die in Donetsk bei ihrer Großmutter lebt. Also sie ist, glaube ich, in der Westukraine aufgewachsen. Man erfährt ganz am Anfang des Buches, dass sie da mit ihrem Vater gelebt hat und dass die Mutter aber schon gestorben ist und sie nicht kannte und nichts über sie weiß. So, und dann kam sie mit 17 zu ihrer Großmutter, weil der Vater beschlossen hat, nach Polen oder vielleicht auch Deutschland als Arbeiter zu gehen.
Als Arbeitsmigrant?
Ja, in ihrer Freizeit malt sie gerne und es endet sozusagen damit, dass sie Glas bemalt beziehungsweise dann letzten Endes auch so Glasfenster herstellt, die dann, ja, so Buntglasfenster, die sie dann auch verkaufen kann. Das heißt, sie findet jemanden, mit dem sie zusammen eine Werkstatt eröffnet und dann haben sie eigentlich auch eine ganz gute Auftragslage. Also das wird schnell bekannt, dass sie da ganz gute Arbeit machen. Und das floriert und dann beginnen die Maidan-Proteste 2013 und über den Winter kommt dann die erste Auftragsflaute und nach schläft das Geschäft ein. Also diese Werkstatt schließen sie letztlich auch, behalten aber die Räume, die sie später dann auch wegen der Gerätschaften, die sie da haben, umnutzen als Autowerkstatt und so weiter. Also sie können die dann auch nutzen, um die ukrainische Armee dann auch zu unterstützen zum Beispiel.
Das hat etwas sehr Prototypisches für die Entwicklung der ukrainischen Gesellschaft nach 1991. Die Eltern der Ich-Erzählerin bleiben ja sehr blass. Sie sind gebunden in den Existenzkämpfen und der desolaten Wirtschaftssituation nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Die Arbeitsmigration wird angesprochen. Es schwingt eine gewisse Perspektivlosigkeit mit, aber auch so ein innerer Widerspruch gegen die ganzen Missstände der post-sowjetischen Realität. Die Hinwendung zum künstlerisch-kreativen ist eigentlich ein Rückzug, doch dann merkt die Protagonistin, dass sie damit Geld verdienen kann. Das ist wie so eine Initialzündung, indem sie die Dinge selbst in die Hand nimmt, also eine kleine Firma gründet, gestaltet sie ja unmittelbar die Gesellschaft mit. Das ist etwas, was mir im Verlauf meiner Aufenthalte in der Ukraine immer wieder aufgefallen ist. Da hat sich Schritt für Schritt unheimlich viel Kreativität und Innovation Bahn gebrochen und die Gesellschaft tatsächlich verändert. Dabei erfährt man im Roman die ganze Zeit über nicht den Namen dieser Ich-Erzählerin. Sie wird zumeist angesprochen mit Dozia, also wortwörtlich Töchterchen. So heißt ja der Roman auch im Original.
Also ich habe auch das Gefühl, dass dieses Buntglas, diese Mosaikfenster sozusagen, dass die für die Autorin ein Vorbild waren sozusagen, wie sie den Roman aufgebaut hat. Also dass sie versucht, verschiedene Episoden zu zeigen und dass sie versucht, eine Chronik zu erstellen aus allem, was so passiert ist. Und dazu hatte sie ja auch einzelne Leute befragt. Und letztlich, gut, ist es so zusammengekommen in diesem Buch, dass die Geschichten letztlich dieser einen Protagonistin zugeschrieben werden. Und ja, diese Tochter ist sozusagen die Protagonistin, in der sich all diese Geschichten versammeln, die laut Autorin auch tatsächlich stattgefunden haben. Das heißt, sie hat mit Menschen gesprochen und hat versucht, deren Geschichten möglichst authentisch wiederzugeben, ohne sie irgendwie zu bewerten, einfach nur, um zu dokumentieren, was in der Zeit passiert ist.
Tamara Duda hat ja eigentlich als Journalistin gearbeitet und als Wirtschaftsübersetzerin. Es war, glaube ich, nicht ihr primäres Ziel, Schriftstellerin zu werden, aber die Freiwilligenarbeit und die ganzen Ereignisse und Entwicklungen in Donetsk haben sie sehr geprägt. Sie hat viele andere Freiwillige über deren Erlebnisse und Erfahrungen befragt. Da spielte ihr journalistischer Background sicher eine Rolle. Aber sie hat dann aus dem ganzen Material einen Roman gemacht. Dazu hast du ein kurzes Zitat von Tamara Duda mitgebracht. Das hören wir uns jetzt mal an.
Ich begann das Buch zu schreiben, als ich gesehen habe, wie unser Feind Bücher über den Krieg im Donbass konstruiert, in denen er die Ukrainer als Eindringlinge und sich selbst als Befreier darstellt. Da habe ich begriffen, dass wir etwas tun müssen. Wir können keine Ewigkeit warten, bis ein neuer ukrainischer Remark geboren wird. Wir müssen selbst schreiben, hier und jetzt. Später, in einem Jahrzehnt, wird man über diese Ereignisse vielleicht anders denken und sie anders wiedergeben.
Donetsk Girl ist also im Prinzip eine literarische Verdichtung verschiedener realer Personen und Erfahrungen in der Kriegssituation seit 2014. In einer Reihe mit Remarks im Westen nichts Neues würde ich Donetsk Girl vielleicht nicht stellen, einfach auch, weil es dann doch noch einmal verschiedene Genres sind. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, wie das Buch angelegt ist und wie es sich liest. Es erzählt eine ukrainische Perspektive. Das lässt sich ja auch aus den Worten von Tamara Duda schon entnehmen. Die Protagonistin unterstützt die ukrainischen Streitkräfte. Sie wirbt Mittel ein, organisiert mit ihrem Team Verbandszeug, Lebensmittel, Ersatzteile und sorgt dafür, dass das alles dorthin kommt, wo es gebraucht wird. Engagiert sie sich von Beginn des Euromaidans an so stark?
Also es wird so geschildert, dass die Protagonistin zuerst übers Fernsehen eben mitbekommt, dass in Kiew Demonstrationen stattfinden. Und dann kommen nach und nach auch ein paar AktivistInnen auf die Straße in Donetsk, aber das sind nur eine Handvoll, vielleicht so 20 bis 50 Leute, mehr nicht. Und diejenigen, die sich da trauen, zu protestieren, die werden auch beschimpft oder bespuckt oder geschlagen. Also die sind da ziemliche Einzelkämpfer. Und dann ist das, glaube ich, auch noch der Zeitpunkt, wo die Protagonistin auch eher noch dem Ganzen von der Seite zuguckt und selbst noch Angst hat und noch nicht genau weiß, was sie jetzt davon halten soll und was passiert. Und sie hat dann irgendwie beschrieben, es kam irgendwann ein Tag, sie hat erst gesagt, sie möchte am liebsten in diesem Winter die Zeit oder das ganze Leben irgendwie auf Pause stellen, um einmal in Ruhe nachzudenken. Und nachdem sie, glaube ich, diesen Winter dann so wie in so Trance durchlebt hat, sagt sie, dass plötzlich ein Tag da war, an dem sie eben keine Angst mehr hatte. Und dann fängt sie auch selbst an, sich den Aktivitäten, den Demonstranten anzuschließen. Und ich glaube, sie macht das anfangs auch online, also über Facebook-Gruppen, über patriotische Gruppen und Gleichgesinnte. Und letztlich kommt es sogar dazu, dass sie mit ihren Freunden und Bekannten auch anfängt, größere Demonstrationen zu organisieren. Das heißt, Demonstrationen gab es also auch in Donetsk, aber kleiner und weniger wahrgenommen als in Kiew. Und später wurden die auch sehr brutal niedergeschlagen. Also die Aktionen, die sie da organisiert haben, sind nicht sehr erfolgreich gewesen.
Ich war in der Zeit des Maidans bzw. der Revolution der Würde, wie die Ereignisse in Gedanken an die Opfer und auch in Erinnerung daran, worum es den Menschen ging, genannt werden, in der Ukraine. Ich habe als DRD-Lektorin in Tschernivtsi gearbeitet. Es gab in vielen größeren Städten, auch auf der Krim, Proteste, kleinere Maidane gegen die immer autokratischer agierende Janukowitsch-Regierung und gegen die Abwendung vom Europakurs der Ukraine. Zumindest im Land wurde das auf jeden Fall wahrgenommen. Auch diese brutalen Schlägertrupps, die interessanterweise vor allem in ostukrainischen Städten auftauchten. Ich erinnere mich auch noch gut an die Meldungen, wie Serhii Shadan, einer der bekanntesten Schriftsteller der Ukraine, in Kharkiv zusammengeschlagen wurde. Es ist aber schon auch bezeichnend, dass es ein Donetsk Girl ist in diesem Buch. Also, dass der Roman eine weibliche Perspektive erzählt.
Ja, ich glaube, dass das auch so was Charakteristisches ist für dieses Buch, dass da so eine Art, eine Frau gezeigt wird, die eben auch ihr Schicksal versucht, in die eigene Hand zu nehmen. Also das ist auch so besonders an dem Buch, dass es eben keine Opferrolle darstellen möchte, sondern eben so eine Selbstermächtigung.
Ja, einerseits schon, das drückt sich ja am Anfang bereits aus, als die Protagonistin diese Buntglaswerkstatt oder kleine Manufaktur gründet. Sie ist es ja, die da Initiative ergreift. Andererseits wird in dem Buch schon auch ein sehr ambivalenter Diskurs in Bezug auf die Rollenverteilung und Selbstwahrnehmung entworfen. Gerade wenn man sich den ersten Auszug aus dem Buch anschaut, den du mitgebracht hast.
So begann also unsere Zusammenarbeit. Die Spezialisten der ukrainischen Armee knüpften Kontakt zu Roman und Borisowitsch. Manchmal ließen sie über mich äußerst dringende Bedarfslisten weitergeben. Ich protestierte nicht gegen diese Vermittlerinnenrolle, weil mir klar war, dass ein Mann in unserer Welt in 10 von 10 Fällen mit einem Mann zusammenarbeiten würde. In dieser inoffiziellen Hierarchie kam Frauen ein Platz in der Küche zu. Wen kümmerte es da, dass in Wahrheit ich diejenige war, die Barometer, Kampfgurte und Tourniquets ausfindig machte und kaufte. Diejenige, die sowohl die Lieferanten als auch die Einzelheiten einer jeden Bestellung im Kopf behielt. Hauptsache Roman fuhr zu ihnen, schüttelte ordentlich Hände, unterhielt sich und trank Bier. Der Krieg war eine geschlossene Männergesellschaft, an den Frauen aber prallte er irgendwie ab.
Das lässt sich ja sehr unterschiedlich interpretieren. Aus einer feministischen Perspektive drängt sich vielleicht die Frage auf, warum stellt die ihr Licht da so unter den Scheffel und schreibt vor allem diesen Diskurs weiter? Zumal Frauen während des Maidans als Freiwillige und jetzt auch als Soldatinnen in der Ukraine eine ganz wichtige Rolle spielen. Andererseits steht es jetzt auch da und wird somit zum Thema, kann reflektiert werden. Das Spannende gerade aus unserer Außensicht ist vielleicht, dass wir da mit ganz anderen Mustern und Modellen der Zuschreibung, aber auch des Umgangs miteinander begegnen. Das äußert sich auch im Originaltitel Duzia. Das ist einmal ein Diminutiv zu Tochter, also Töchterchen, Töchterlein, aber auch eine Form, mit der eine jeweils ältere Person ein Mädchen oder eine junge Frau anspricht.
Ja, Kindchen, Schätzchen, irgendwie genau. So wäre das auf Deutsch.
Oder auch Mädel, Mädchen, Kleine, je nachdem, wer gerade spricht. Dabei ist die Protagonistin, wenn ich es mir richtig ausgerechnet habe, um die 30. Es werden tatsächlich ganz unterschiedliche Subtexte mit dieser Anrede transportiert. Ältere Menschen können damit schon einen Anspruch auf Hilfe zum Ausdruck bringen. Es ist zugleich eine liebevolle Anrede, umsorgend. Es schwingt aber auch mit, dass die angesprochene Person gelegentlich unterschätzt wird. Als Buchtitel hat es zudem etwas Verallgemeinerndes. Unser aller Tochter, zumal es definitiv nicht um die Beziehung der Protagonistin zu ihren Eltern geht. Das Verallgemeinernde korrespondiert mit dem, was Tamara Duda sagte. Sie hat die Geschichten verschiedener Personen in dieser einen Figur vereint. Damit funktioniert aber auch ein Titel mit Tochter auf Deutsch nicht oder ist irreführend. Was hattet ihr denn für Alternativen?
Ein Kind des Donbass oder ein Kind aus Donetsk oder ich weiß nicht, Frau aus Donetsk.
Und, nicht wahr? Ich durfte ja bei der Namensfindung zufällig dabei sein. Der deutsche Titel ist nämlich nicht im stillen Übersetzerkämmerlein entstanden, auch nicht in langwierigen E-Mail-Konversationen oder Zoom-Sitzungen, sondern auf dem Bahnsteig in Berlin-Charlottenburg. Wir waren unterwegs zu einem Übersetzertreffen und irgendwie kam das Gespräch auf die Schwierigkeiten, die der Originaltitel so mit sich bringt. Es wurde diskutiert, vorgeschlagen, verworfen, ausprobiert und kombiniert, ja, und irgendwann stand dann Donetsk Girl im Raum. Ich finde, das fängt ganz gut diese Spannung ein zwischen dem Mädchenhaften, mit dem die Protagonistin letztendlich durch die Sprache ihres Umfeldes belegt wird, und auch dem Charakter des Buches, wo ein Ereignis oder soll man vielleicht sogar sagen Abenteuer das andere jagt. Das liest sich auch ehrlich gesagt und erschreckenderweise ziemlich schnell weg, obwohl es um den Krieg mit teils sehr furchtbaren Situationen geht.
Ja, das würde ich schon sagen. Ich finde das ganz interessant, dass ich schon wissen wollte, wie es weitergeht und dass ich schon den Eindruck hatte, dass es mich berührt, aber zugleich ich mir halt genauer angucke, wie alles beschrieben wird, würde ich nicht sagen, dass es da um große Emotionen geht, sondern es ist anscheinend so eine, weiß nicht, kompakte Schilderung dieser ganzen Geschichten, dass man da dran bleibt, dass man keine Atempause bekommt. Aber das liegt nicht unbedingt daran, dass da irgendwie, weiß nicht, innere Entwicklungen der Protagonistin beschrieben werden oder so, dass man mit ihr mitfiebert. Es ist eher, ja, ist halt so zusammengesetzt aus vielen kleinen Scherben sozusagen, ne? Und das ist ja auch nochmal zu diesem Mosaik so, dass die, also, dass sie, diese Tochter auch ja am Anfang miterlebt, wie sozusagen alles kaputt geht, was sie bis dahin hatte. Alles in Frage gestellt wird, auch das gesamte Umfeld sich verändert und sie gar nicht mehr weiß, wem kann sie trauen. Und dass dann sozusagen alles in Scherben ist und ihr Versuch, aber alles wieder zusammenzusetzen, kommt dann wahrscheinlich wieder diesem Mosaik und dieser Glaskunst entgegen.
Ja, das Scherbenhafte, das trifft es sehr gut. Ich würde aber nicht unbedingt sagen, dass es keine Emotionen gibt. Nur sind es keine langen Monologe oder Bewusstseinsströme, sondern eher so Blitzlichter, die eine Art Szene aufmachen. Die Emotionen schieben sich so ein bisschen zwischen die Zeilen und das Erzählte. Das wird zum Beispiel auch in dem zweiten Auszug deutlich, den du mitgebracht hast. Der passt da gerade ganz gut dazu.
Siebter 2014. Wie sieht eine Stadt unter Besatzung aus? Sie werden es nicht glauben, aber sie sieht gar nicht aus. Also genauso wie in Freiheit auch. Die Busse fahren, Menschen sind auf den Straßen, Läden haben geöffnet. Zur Rush-Hour wird es belebter, am Samstag ist Markttag. Du wälzt dich nur aus dem sommerlichen Bus heraus, wo du schwitzt wie sonst was, und beim Aussteigen begegnest du Soldaten. Wohlerzogen lassen sie die Fahrgäste raus und schieben sich dann in den Fahrgastraum, vorbildlich. Du gewöhnst dich daran, mit gesenktem Kopf zu gehen und den Asphalt unter den Füßen zu betrachten. Oder genau andersrum. Du gehst mit hoch erhobenem Kinn und schaust zu den Dächern. Denn in der Mitte zwischen Himmel und Erde bleibt dein Blick sonst die ganze Zeit an Maschinengewehren hängen.
Diese Art des Erzählens spiegelt für mich ziemlich gut wider, in was für einem Zustand sich Menschen in dieser Kriegssituation befinden. Sie können ihren Emotionen oft und vielerorts gar nicht nachgeben, müssen permanent das Setting scannen, Entscheidungen treffen, haben keine Atempause, wie du vorhin gesagt hast. Etwas kann harmlos aussehen, manchmal ist es aber schon auch bedrohlich, so oder so. Kann jeden Augenblick etwas passieren, beziehungsweise passiert ja wirklich etwas. Die Ich-Erzählerin gerät mehrfach in Gefahr und daraus entsteht beim Lesen auch eine regelrechte Sogwirkung. Hast du vielleicht so eine Stelle auch als Beispiel parat?
Also da geht es darum, dass die Protagonistin selbst eben auch beim Raketeneinschlag oder so dann miterlebt, also ganz nah dran ist, dass sie in einem Keller ist und diese Hitze miterlebt. Und dann, das hat mich schon, also das fand ich sehr nah. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir tatsächlich die Geschichte mit dieser Frau und den Kindern.
Was für eine Frau?
Diese Frau, um die es da geht, ist eigentlich die Milchfrau vom Markt gewesen, die allerdings ursprünglich sogar Dolmetscherin gewesen ist und ein gutes, eigenständiges Leben hatte. Und die war dann irgendwann an einem Punkt, wo sie gesagt hat, sie möchte gern Kinder und deswegen braucht sie einen Mann. Dann hat sie geheiratet, jemanden gefunden und ist mit ihm oder für ihn aufs Dorf gezogen, mit in das Haus von seiner Mutter. Dann hat sie sich also mit Landwirtschaft beschäftigt und die Trennung wurde dadurch ausgelöst, dass ihr Mann zusammen mit der Mutter gern nach Russland gehen wollte, weil ihnen die Proteste zu gefährlich erschienen und sie dachten, sie können da nicht mehr leben auf dem Dorf bei Donetsk. Und dann hat sie gesagt, ich werde da nicht mit hingehen und ich werde auch die Kinder nicht mit dir mitgehen lassen. Und so kam es, dass sie plötzlich ohne alles dastand, weil sie auch an dem Haus keine Anteile hatte, kein Eigentum mehr hatte, keinen eigenen Beruf.
Oh ja, an dieser Episode bleibt man so ein bisschen hängen. Das Buch kommt stellenweise ja schon wie so ein Abenteuerroman oder Abenteuerfilm daher. Ich hatte zwischendurch schon auch mal Assoziationen mit Indiana Jones oder Lara Croft. Eine brenzlige Situation nach der anderen. Allerdings handelt es sich hier um Situationen in einem realen Krieg. Zwischendurch gibt es aber immer wieder auch solche Momente, die in die Gesellschaft blicken und die verschiedensten Lebensentwürfe, aber auch Momente des Scheiterns aufzeigen. Die Ich-Erzählerin bekommt das mit, in welcher Situation sich die Frau, von der sie immer die Milch gekauft hat, befindet, und sie hilft ihr dann auch ziemlich resolut und unbeirrt.
Ja, genau, sie organisiert dann auch wieder über Facebook, ich glaube ein ganzes Haus sogar, wo sie dann hinziehen können. Also zuerst organisiert sie, dass die ein paar Möbel auch mitnehmen kann. Also ich glaube, die Frau wollte mit ihren Kindern auch wirklich sofort ganz weg und hatte dann aber in dem Moment auch, glaube ich, nicht die Geistesgegenwart, da jetzt noch Sachen aus dem Haus zu holen. Und da widerspricht dann auch niemand. Also diese Ex-Schwiegermutter und der Ex-Mann, die stehen dann da, aber die tun dann nichts.
Mir fällt gerade noch eine andere Szene ein, wo wir jetzt gerade schon über diese Unbeirrbarkeit im Handeln der Ich-Erzählerin gesprochen haben. Da ist sie zu Fuß unterwegs und sieht einen russischen oder separatistischen Soldaten, der ein Mädchen im Teenageralter irgendwohin führt. Das Mädchen hält sich kaum auf den Beinen. Es ist eindeutig nicht freiwillig mit diesem Mann unterwegs, aber das ist ein bewaffneter Soldat, der letztendlich an diesem Ort und in diesem Moment eine Machtposition hat. Da kann niemand einfach hingehen und sagen, was ist das hier, oder lass das Mädchen in Ruhe. Aber der Protagonistin fällt etwas ein und sie hilft dem Mädchen, ich finde, mit einer ziemlich cleveren Überrumpelungsstrategie. Und das passt ganz gut zusammen mit einer Aussage, die Tamara Duda auch in einem Interview gemacht hat, nämlich, dass viele Leserinnen und Leser erst nach Beginn des vollumfänglichen russischen Angriffs auf die Ukraine 2022 zu diesem Buch gegriffen haben und es in diesen ersten Wochen schon fast zu einer kleinen Kriegsfibel avanciert ist. Denn es erzählt ja, in was für Situationen man alles geraten kann, wie man sich verhält, wenn man mit Soldaten oder Leuten mit Waffen konfrontiert ist, und auch, wie man Unterstützung aus dem näheren Hinterland für die eigenen Streitkräfte organisieren kann. Das Buch ist mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit der höchsten Literaturauszeichnung in der Ukraine, dem Taras Schewtschenko-Preis. Warum sollten deiner Meinung nach deutschsprachige Leserinnen und Leser zu diesem Buch greifen?
Ich glaube, dass diese Begeisterung, die das ukrainische Publikum da gezeigt hat für das Buch, dass die, wenn wir es übersetzen, vielleicht auch dem deutschen Publikum recht authentisch zeigen kann, was das ukrainische Publikum bewegt. Sprich, dass es für ein deutsches Publikum leichter nachvollziehbar ist, was in UkrainerInnen vorgeht. Also das zu lesen und dann sich zu vergegenwärtigen, dass diese Geschichten bei ganz vielen Leuten verschiedenste Trigger auslösen, das bringt vielleicht näher, wie so der Alltag tatsächlich aussehen könnte unter Besatzung oder im Krieg und eben auch heute.
Also ich hab's oder lese es sehr gern und finde halt auch gut, dass da immer wieder auch ein bisschen Witz und Ironie da drin ist. Also es ist sozusagen nicht, trotz der schrecklichen Sachen, die da beschrieben werden, ist es nicht immer so schwer. Also es ist trotzdem immer noch so ein bisschen tröstlich auch, also dass es irgendwie weitergeht. Ich glaube, das ist halt auch ein grober Punkt, den ich gern erwähnen würde. Also, dass es trotz der vielen widrigen Umstände oder der sehr starken Veränderungen, die durch die Besetzung stattgefunden haben, dass der Alltag trotzdem irgendwie weitergeht und dass er sich halt verändert, aber auch vieles in Frage gestellt wird, man den Halt verliert. aber dann ja auch wieder neu definiert, was sozusagen jetzt die Werte sind und wer die teilt, dem kann man vielleicht mehr vertrauen, aber so richtig irgendwie dann auch nicht, weil man nie genau weiß, wer sagt jetzt was und wer denkt wirklich so. Ich finde es ganz spannend, dass das so, ja, dass irgendwie alles in Frage gestellt wird und dass das da verhandelt wird und das dann aber, ich weiß auch nicht, dass es auch ein paar kleine Antworten darauf gibt. Und natürlich irgendwie kleinschrittig, aber immerhin. Also, dass sie da auch nicht dran zerbricht an dem, was ihr zu schaffen macht.
Das klingt nach einem guten Schlussstatement zu diesem Buch. Liebe Annegret, hab vielen Dank, dass du mit mir über Donetske von Tamara Duda gesprochen hast. Es ist nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung mit Donetsk und den Ereignissen seit 2014. Ich freue mich sehr, dass du das Buch zusammen mit Alexander Kratochwil und Lukas Jura übersetzt hast und auch, dass der Mauke Verlag es in sein Programm aufgenommen hat.
Dankeschön. Ja, ich freue mich auch, dass wir über das Buch sprechen konnten.
Das war die 6. Folge von Planet Wermut. Zu Gast diesmal war die Übersetzerin Annegret Becker. Wir haben über das Buch Donetske gesprochen. Darin verarbeitet die Autorin Tamara Duda Erfahrungen aus der Freiwilligenarbeit in und um Donetsk, seit die Stadt von Separatisten und russischen Soldaten besetzt wurde. Aufgebaut ist das Buch wie ein Abenteuerroman. Die Erlebnisse und Geschichten der Ich-Erzählerin spiegeln aber bitterernste Realitäten aus der Kriegssituation 2014 wider. Für manche UkrainerInnen war das Buch 2022 tatsächlich eine erste Orientierung, um handlungsfähig zu bleiben. Es erzählt aber auch von Lebensentwürfen, Neuanfängen und von der Ukraine. Haben Sie Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat oder Sie ihren Inhalt wichtig finden, empfehlen Sie sie bitte weiter. Auch Ihre Bewertungen und Kommentare im Podcast-Portal Ihrer Wahl helfen dabei, dass Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam werden. An dieser Folge mitgearbeitet haben Oleg Barasi, Andriy Wurfk und Helene Hinze. Der Podcast Planet Wermut ist ein Gemeinschaftsprojekt von Transit e.V. und Zentrum Gedankendacht Chenivtsi und wurde vom Deutschen Übersetzerfonds aus Mitteln des Programms Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Bis hoffentlich bald zur nächsten Folge.